Wir reden jetzt im Telefoninterview mit Peter Nowak. Er ist Co-Autor von dem Buch Corona und die Demokratie. Peter, kannst du mich gut hören?
Ja, gut, ich höre es gut. Ich höre es gut, ja.
Und mich auch?
Ja.
Okay. Gut, es ist gerade ein Buch rausgekommen. Da bist du einer der Autoren. Die anderen Autoren heißen Gerald Grünklee, Clemens Heni. Und im Klappentext heißt es, wir erleben seit 2020 die größten Freiheits- und Grundrechtsbeschränkungen aller Zeiten in der Bundesrepublik seit dem Ende des Nationalsozialismus am 8. Mai 1945. Wir sind Zeugen des Entstehens einer Gesundheitsdiktatur oder sind wir bereits mittendrin? Ihr habt also dieses Buch gemacht, weil ihr der Auffassung seid, dass die Demokratie, die parlamentarische Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland zurzeit durch die Anti-Corona-Maßnahmen akut gefährdet ist.
Das ja, ist genau. Also das, genau. Wir haben im Grunde unabhängig voneinander angefangen. Also ich schreibe ja für verschiedene Zeitungen auch, also von Channel oder Telepolis und so. Und da hatte es auch also gerade ab Anfang Mitte März beobachtet, wie innerhalb von wenigen Wochen oder Tagen also auf einmal ja, also sagen wir, alle Lokalitäten geschlossen wurden, aber auch auf einmal keine größeren Kundgebungen, politischen Aktivitäten mehr möglich waren und vor allen Dingen auch mit Erschrecken, wie jetzt sagen wir Staats- und Regierungskritik und Staatskritik, vor allen Dingen Linke, wie wenig es da Proteste gab. Also das war die eine Ursache der Beobachtung, die wir erstmal unabhängig voneinander, die drei Autoren, also auch wahrgenommen und beschrieben haben. Also Clemens Heni, der befasste seit Jahren mit Antisemitismus und hat da einen Blog, wo er immer das beobachtet hat. Das hat er in den Zeitungen geschrieben. Und Gerald Grünklee, das ist ein anarchistischer Mensch, der halt da auch, sagen wir, diese Beobachtungen in Form eines Tagebuchs beschrieben hat. Und dann hatten wir halt wahrgenommen, wie so auch Ende März dann es Proteste entwickelten, die dann aber ganz schnell, das war auch der zweite Grund unseres dieses Buch ist dann von rechten oder sagen wir von irrationalistischen Gruppen vereinnahmt worden oder auch eingerahmt worden und die dann aber, wo dann die öffentliche Wahrnehmung auch so war, wer eben zum Beispiel jetzt Freiheitsrechte oder Einschränkung von Freiheitsrechten in Frage stellt, dass der dann gleich als Verschwörungstheoretiker oder so gilt. Und uns, also in dem Buch ist im Praktisch eine Frontstellung gegen beide, dass wir uns sonst ganz klar, also von diesen rechten und irrationalen Strömungen da distanzierten, die sich da überall sozusagen in den letzten Wochen auch artikuliert haben, aber auch eben, das so diagnostizieren, das ist auch ein Versagen der Linken, wobei, wie gesagt, wenn man Linke sagt, jetzt geht es nicht um eine Partei, sondern um der linken Bewegung ist, dass die eben sich da sehr, sehr wenig beteiligt hat und praktisch diesen rechten Gruppen auch die Möglichkeiten gegeben hat, sich auf einmal als Gegner autoritärer Staatlichkeit zu gerieren, was völlig absurd ist, weil überall Rechte an der Regierung oder der Macht, die wollen linke Freiräume zerschlagen, die wollen Gewerkschaften zerschlagen. Das sieht man ja jetzt mit Trump in der Regierung, der eben das Militär auffahren lassen will gegen eben antirassistische Proteste. Und genau, und das war, also wie gesagt, das Buch ist tatsächlich eine Frontstellung genau gegen diese irrationalen Strömungen, aber eben auch genauso gegen eine, also doch sehr starke, sagen wir, Kritiklosigkeit teilweise innerhalb der linken Bewegung ist vor allem auf Deutschland bezogen.
Mhm, ihr wollt aber auch eine linke Kritik entwickeln.
Genau, eine linke Kritik, genau, die eben ist auch auf also auf unterschiedliche Theorieelemente auch bezieht, weil wir, wie gesagt, drei sehr unterschiedliche Autoren sind. Also Clemens Heni hat auch sehr viel auch aus der Antisemitismusforschung und der Frankfurter Schule, also wo es auch um autoritären Charakter geht, da auch übernommen. Ich hatte mich auch nochmal auch auf Foucault und auch auf Marx und kommunistische Dissidentis-Literatur bezogen und Klinik-Kree vor allen Dingen auf anarchistische Staatskritik. Also das ist erst dann erstmal der Reiz, dass wir das jetzt gar nicht versuchen zu nivellieren, sondern sagen, das waren Texte, die das könnten sie auch nicht so schnell rauskommen, die wir erstmal unabhängig voneinander geschrieben haben, aber die irgendwie zueinander passen. Oder die, sagen wir mal, wenn man sie liest, sagen wir, Einzelteile eines Mosaiks geben von einer Kritik. Von einer linken Kritik an diese Maßnahmen und auch an den Erscheinungsformen der Proteste.
Könntest du jetzt, bevor wir dezidierter auf die Inhalte eingehen, noch mal kurz was zur Gliederung des Buches sagen?
Ja, also, genau.
Welche Inhalte angesprochen werden?
Ja, genau. Das ist auch so nach den Personen gegliedert. Den ersten Teil sind vor allen Dingen die Texte, das ist also von, also es ist fast so in Tagebuchform von den Gerald Grünekle, der eben, wie gesagt, das ist ein Aliasname, also er tritt aus beruflichen Gründen als einziger und dann Aliasnamen auf, wir beide anderen treten mit unseren richtigen Namen, der eben tatsächlich das so ein bisschen, also verfolgt hat, so auch tagebuchartig, wie eben so in den letzten, ab Mitte März, Ende März, ist sozusagen das Leben veränderte, wie auf einmal, sagen wir mal, Menschen, wenn sie auf Bänken saßen, eben mit Strafe bedroht wurden, wie auf einmal keine Kundgebung oder Demonstrationen mehr möglich waren, ganz viel. Und der dann aber auch so das gliedert, dass er auch fragt, was bedeutet das denn alles? Vier unterschiedliche Gruppen von Menschen, die eben, sagen wir, von Gefangenen, von Geflüchteten, von Obdachlosen, von psychisch Kranken, was bedeutet das für die, diese Veränderungen auf einmal, für alte Leute, die auf einmal ihre Verwandten nicht mehr besuchen dürfen, für Leute, Demente und so, was eben jetzt mittlerweile natürlich auch in Zeitungsartikeln uns findet, aber in der ersten Zeit kaum wahrgenommen wurde. Also das ist der erste Teil, der eben ein sehr subjektives, auch tagebuchartiges, praktisches Ausschnitt ist. In dem zweiten Teil hat dann Clemens Heeni eher einen, wie gesagt, einen ideologiekritischen Zugang. Eben, ich würde sagen, auch du hast die Brille von Frankfurter Schule und von Antisemitismuskritik verfolgt, hat er sehr stark auch eben immer wieder also Blogbeiträge geschrieben, wo er auch seit März, April dann Beobachtungen machte, also aber auch Reaktionen gerade in der Linken kritisierte, aber auch ganz stark ist eben, wo es dann eben diese Proteste ausweiteten gegen, also über diese rechten oder irrationalen Strömungen auch positionierte. Und der dritte Teil, das sind Beiträge von mir, also die ist in den letzten, sagen wir mal, 3 Monaten auf Telepolis, in der Jungle World, in D und teilweise auch in der Taz veröffentlicht hatte zu dem Thema. Da ging es auch also sehr stark einmal auch natürlich um so Fragen der Demokratie- und Freiheitseinschränkungen, aber auch um also verschiedene Aspekte von sozialen Themen, zum Beispiel auch von so Netzwerken, wo es dann zum Beispiel COVID-19, das ist eine Plattform, eine Internetplattform von Österreich ausgehend im deutschsprachigen Raum, wo sie solidarische Praxis auch sozusagen entwickelt hatte, oder eben Beispiele wie in Berlin Hände weg vom Wedding, die eben auch die ganze Zeit über eben so solidarische Stadtteilarbeit gemacht haben. Also bei mir ging es halt auch immer eben neben einer ideologiekritischen Komponente um so Beispiele, wo es dann doch immer wieder auch Initiativen gab, die auch in der ganzen Zeit, also trotz der Beschränkungen, eben versucht haben, eben sich zu artikulieren, Proteste zu organisieren. Also auch in einer Zeit, wo immer alle gesagt haben, ja, Distanz ist nötig, trotzdem auch sozialen Widerstand zu leisten. Mhm. Also das war nie unterbrochen. Also das war natürlich nur medial oft dann schwer zu vermitteln. Also das sind sozusagen die 3 Teile. Mhm. Und die Tatsache ist, also wo es auch gar nicht dann versucht ist, das jetzt zu nivellieren, sondern die stehen praktisch nebeneinander, ergänzen sich natürlich auch teilweise, aber es sind eben 3 Zugriffe, die eben in diesen Wochen geleistet wurden. Und es war ja auch nur sehr so schnell möglich, das Buch rauszubringen jetzt, weil eben einer der Herausgeber, eben Clemens Heeni, eben den Kritikverlag hat, also Kritik mit beides mal mit C, der öfter Bücher rausbrachte, also ganz viel eben zum Antisemitismus-Themen und das letzte auch mit Peter Börl zur völkischer Bewegung, dazu hat er auch viel geforscht und praktisch deswegen ist es halt auch so schnell gelungen, jetzt das Buch auch herauszugeben, weil das ja oft auch so zeitlich immer ein Problem ist bei einer Verlagsarbeit. Das war dann eben ein Glücksfall, dass einer der Herausgeber auch einen Verlag hat.
Und das ist ja auch noch ein Geleitwort dabei von Rebecca Niazi Shahabi. Und da geht es ja in dem Geleitwort, das fand ich auch ganz interessant, bevor wir wieder zu dem Konkreten kommen, um was ganz Grundsätzliches. Ich zitiere da einfach mal: Nicht, wenn wir den Umstand unserer Sterblichkeit verdrängen und vergessen, können wir ab und zu glücklich sein, sondern wenn wir unser Verlangen nach Unsterblichkeit aufgeben. Dieser Triumph über unsere Angst vor dem Tod macht uns Menschen erst souverän. Wir können eigentlich überhaupt nur Mensch sein, wenn wir nicht das tun, wovor uns auch der stoische Dichter Juvenal warnte, nämlich das nackte Leben über alles zu stellen, was das Leben lebenswert macht. Könntest du für diese Aussage von Rebecca Niazi Shahabi ein konkretes Beispiel nennen aus der Zeit der Corona-Pandemie jetzt?
Ja, das ging im Grunde genau um diese Diskussion, die es da auf dem Höhepunkt ja dieser Frage gab, wo es sogar die Frage war, wenn jetzt irgendwie das war ja die große Befürchtung, wenn jetzt die Krankenhäuser oder eben die Krankenhäuser, die Intensivstationen überfüllt sind, und dann war ja zeitweise, sagen wir, im März die Diskussion, wer kann dann, also wenn nur bestimmte Beatmungsgeräte sind, wer kann da überhaupt nur, also wer entscheidet, wer überleben kann und so. Das war ja so eine zeitweise, das hat man dann gemerkt, dass das in Deutschland dann jetzt diese Relevanz hatte. Aber da wurde dann ja so eine Debatte auch geführt, dass dann gesagt wurde, also aus Konsequenz müssen eben vor allen Dingen alte Menschen, nicht nur, aber alte Menschen total geschützt werden. Und dann gab es eben diese Diskussion, dass dann gesagt wurde, ja, es sollen entweder nur alte, also nur bestimmte Risikopersonen geschützt werden, was ja auch wieder ein Ausschluss wäre, oder eben dann gerade in vielen linken Kreisen wurde dann gesagt, nein, das wäre völlig unsolidarisch, wenn das heißt, die Risikogruppen oder ältere Leute werden geschützt, sondern dann muss die ganze Gesellschaft eben darauf achten, dass eben niemand rumkommt. Und genau da, dass man eben sagt, man muss das Leben dann so runterfahren, dass eben alle, die gefährdet sind, eben dass die dann eben ja von dieser Krankheit geschützt werden. Und genau, das berührt ja auch ein ganz stark philosophisches Problem, und das verstehe ich auch in diesem Zitat so, weil das kann man ja über Corona hinaus dann für alle anderen Krankheiten ja auch nehmen. Das ist ja bisher also genau immer das Problem war, dass man natürlich jedes Auto, das fährt, oder Feinstaub oder sowas, natürlich immer Leute, die dann besonders gefährdet waren in den Sachen, natürlich auch lebensbedrohlich. Also das heißt, da kommt man natürlich an die Frage daran von Handel, dass man eigentlich das ganze Leben natürlich immer auch Handlungen macht, die andere gefährden. Nur das ist bisher nie, sagen wir, in dieser Fülle wahrgenommen worden. Und ich denke, das drückt das auch mit aus, dass das aber in einer Welt, wo das total individualisiert wird, jeder Einzelne ist jetzt verantwortlich für eine Ansteckung oder kann verantwortlich gemacht werden, sogar auch im strafrechtlichen Sinne. Also während es umgekehrt von der linken Antwort darauf wäre, eine gesellschaftliche Lösung zu sehen, zum Beispiel ein Gesundheitssystem zu finden, das eben garantiert, dass möglichst in der Gesundheit auf dem medizinischen Stand der jeweiligen Zeit möglich ist. Das wäre ja eine andere Antwort darauf. Und aber da kommen halt viele gar nicht darauf. Deswegen wurde diese Sache derart individualisiert, auch in linken Kreisen, auch in linken Zeitungen teilweise, wo dann eben Leuten vorgeworfen wurde, sie sind unsolidarisch oder sie würden keine Rücksicht auf ältere Leute nehmen, wenn sie eben zum Beispiel bestimmte Maßnahmen kritisiert wurde. Also das wurde dann sozusagen zu einem individuellen Problem, dass da jemand rücksichtslos oder egoistisch wäre. Und es wurde nicht gefragt, ja, wie ist eine Gesellschaft eingerichtet, die es zum Beispiel nötig, also die es zum Beispiel nicht möglich macht, dass ein medizinisches, sagen wir mal, Behandlungen von den Menschen, wie sie es auch wollen, auf der Höhe der Zeit möglich ist.
Peter, du hast vorhin das angesprochen, dass es auch andere Lebensrisiken gibt. Das ist natürlich richtig. Mir ist auch aufgefallen, hast du ja auch angesprochen, dass die Bundesregierung eigentlich erst jetzt in der Corona-Krise das absolute Primat der Lebensrettung um jeden Preis postuliert hat. Wir erkennen allerdings nicht, oder ich erkenne jedenfalls nicht, dass da plötzlich so aus dieser Tatsache die Konsequenz gezogen wird, dass man ebenso energisch gegen diese anderen potenziellen Lebensrisiken vorgeht. Kann es sein, wie ist deine Einschätzung dazu, dass diese eine Lebensgefahr ein bisschen instrumentalisiert wird politisch und dass das möglicherweise dann ja gar nicht so, sagen wir mal, aufrichtig gemeint ist?
Also ich denke auch, es wird auf jeden Fall also benutzt, also wobei es eben das schon davor war, also ich denke nicht, dass es, wie jetzt gerade viele so eher aus dieser Irrationalität, dass es nicht irgendwie, also jetzt Namen, diese Leute sind, die ganz bewusst, also sagen wir mal sehr bewusst das machen, sondern ich denke fast, dass, also dass es an dieser besonderen Form des Kapitalismus heute liegt, dass ja wie vieles im Kapitalismus hinter dem Rücken der Akteure läuft, also fast automatisch, und dass auf jeden Fall ich denke, da unter anderem mit reinspielt eine extrem pessimistische Grundstimmung in der Gesellschaft, die lange, lange vor Corona war, also die auch schon in der Umweltkrise oder in der Umweltfrage, es ist ja sozusagen ausdrückte, die so auf so einen kurzen Satz zusammengefasst heißt, es gibt immer viel mehr Menschen, die sich ein Ende der Menschheit oder des Lebens auf der Erde vorstellen können, als ein Ende des Kapitalismus. Und das betrifft ja wohlgemerkt auch aktive Menschen, also Aktivistinnen zum Beispiel. Und ich denke, das spielt mit rein, und dann denke ich, spielt auch ganz stark mit rein, dass wir zurzeit also in so einem dass der Kapitalismus ja ganz verschiedene Akkumulationsregime hat, also sagen wir Formen und die Art und Weise, wie er eben sich verwertet, und dass wir ja jetzt in so einer Stufe stehen, wo man sagt, digitaler Kapitalismus ist jetzt schon ein Schlagwort, und dass wir auf jeden Fall diese letzten Monate jetzt, das war eine fast gewaltsame Hereinpressung in den digitalen Kapitalismus. Also das war, es gab ja seit Jahren schon, also die Kritik auch von vielen Wirtschaftsleuten, ja, das lief ja alles so langsam mit der Digitalisierung und die Leute werden zu träge und werden halt alten Gewohnheiten nachhängen. Und jetzt ging es ja in ganz vielen, ob jetzt Hochschulen, ob jetzt diese ganzen, also die Arbeit nach Hause, also das ist ja alles ganz stark mit digitaler Welt verbunden, aber auch ja diese massive jetzt Anwendung von die letzten Läden, die noch Bargeld mehr hatten und keine Kartenautomaten, das wurde ja auch in ganz vielen verändert und so ganz viel. Also das spielt alles mit rein, aber wie gesagt, wichtig ist halt im Gegensatz eben zu denen eher, die jetzt immer so ist kurz als Verschwörung, wir reden lieber von Irrationalisten als Verschwörungstheoretikern, die jetzt damit irgendwelche konkreten Personen oder Eliten an der Macht, die da jetzt die Fäden ziehen, wenn wir im Buch eher also als Autoren sagen, das ist eher ein automatischer Prozess, wie vieles im Kapitalismus, ob es die Gentrifizierung ist oder Ausbildung, das sind ja auch nicht in erster Linie böse Menschen, die da handeln sollen, sondern das sind Menschen, die handeln in, sagen wir, einen vorgegebenen Rahmen. Und ich denke, sagen wir mal, diese Art, wie jetzt der Coronavirus, also welche Wirkungen der hatte auch weltweit, wäre nicht denkbar ohne diesen Grundpessimismus in der Welt einerseits und dieser Übergang zum digitalen Kapitalismus, also in einer anderen Zeit vor 20 Jahren oder weiter, wäre das auf jeden Fall, hätte der nicht diese Folgen, und das kann man auch ja historisch an einem Beispiel nachweisen. Es gab vor über 100 Jahren ja die spanische Grippe, also das war ja auch eine Pandemie mit also wesentlich gravierender Todesfolgen weltweit auch, und diese spanische Grippe fiel in eine Zeit also der Welt in Aufruhr, kann man sagen. Also da gab es die Oktoberrevolution kurz vorher, da gab es überall in Deutschland und in vielen anderen Ländern Revolutionen, da gab es auch Streiks, auch in Ländern, wo man das heute gar nicht weiß, und das war genau in den Jahren 1916, 1921, in der Zeit, kann man so sagen, also das war zeitgleich, und trotzdem findet man in diesen Dokumenten von den aktiven Leuten jetzt, die damals in Streikkomitees waren oder so, wenig zur spanischen Grippe. Also nicht nur in den Zeitungen, auch in so privaten Nachrichten und so. Also von daher wird es auf jeden Fall recht geben, das wurde, oder das sagen wir, das ist in eine Zeit gefallen, wo eben genau das ist so eine Reaktion. Also ich würde nicht sagen, dass es bewusst manipuliert wurde, weil genau dann kommt man eben in diese Richtung, das ist, wo das dann schon wieder irgend so ein Akteur oder so dahinter steht, sondern ich würde sagen, es fällt in eine Phase des Spätkapitalismus, um es mal so zu sagen, wo eben genau, also solche Art, solche Ereignisse, also dieses extrem pessimistische oder dystopische Weltbild auch formulieren, was aber auch heißen kann, und deswegen ist auch unser Buch auch so eine Aufklärung für später, das kann genauso, sagen wir mal, was heute Corona war, kann auch in Monaten oder Jahren ein anderer Virus oder eine andere Naturkatastrophe sein.
Ja, ich meine,
wir werden da länger mit konfrontiert sein, unabhängig von der zweiten oder dritten Welle, sondern von dieser Grundstimmung. Und wenn man zum Beispiel Leserinnenbriefe findet, auch in der Taz und anderen Zeitungen, dann gibt es so Stimmen, die regelrecht ja danach sehnen, dass sie sagen, das müsste jetzt nach jeder Grippe so sein oder sowas. Also solche Stimmen gibt es ja auch. Und so. Also ja, deswegen ist dieses Buch nicht, dass man nur sagen kann, ja, das ist so eine erste Aufschlag über jetzt ein Ereignis, was ja noch nicht vorbei ist, also sondern was jetzt ein bisschen vielleicht mal erfasst, sondern ich denke, wir sind da mittendrin, und solange sich diese Grundstimmung da nicht ändert, also ich würde schon sagen, diese pessimistische.
Aber ich meine, ich will da mal einhaken, kurz. Du beschreibst ja im Grunde jetzt so ein sozialpsychologisches Moment, aber es ist doch ein Fakt, diese Epidemie gibt es.
Genau.
Und die verschiedenen Grippeviren in den letzten 20 Jahren, die gibt es auch, von der Vogelgrippe und der Schweinegrippe mit zum Teil, oder Ebola, vorher gab es HIV schon. die in bestimmten Situationen auch entstanden sind. Und zum Beispiel im Zusammenhang mit der Fleischproduktion, mit der Großfleischproduktion weltweit oder auch mit der Fleischbearbeitung, dass überhaupt Viren Artengrenzen überspringen können und so weiter. Da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Untersuchungen von Biologen zu. Aber das Virus gibt es ja.
Genau.
De facto. Und es gibt Leute, die das auch leugnen, aber es ist da. Und es ist abzusehen, dass bei dieser Produktionsweise auch neue Virenstämme entstehen können. Insofern wäre ja dieses Weltbild, dieses negative Weltbild, würde ja durchaus ein realistisches Moment haben. Und das kann man dann ja einfach nicht wegtun, indem man sagt, ist doch eigentlich alles ganz super oder so.
Das ist ja auch nicht die Aussage, sondern das war ja, wie gesagt, der Pessimismus, also dieser Grundpessimismus im Spätkapitalismus, hat natürlich sehr rationale Ursachen. Also eben, weil man kann ja auch genauso sagen, genau was du schon sagst, es gibt die Viren, wo man auch ganz klar sehen kann, also welche Ursachen das hatte. Und man kann sogar auch sagen, es gibt ja da auch, das war auch in der Le Monde Diplomatique, so ein Zusammenhang zwischen dieser Umweltkrise und den Viren, also dass zum Teil eben die Menschen und die Tiere immer näher aneinander rücken und so weiter. Also diese Zusammenhang gibt es, nur was eben fehlt, also ich meine, es geht ja auch gar nicht darum, jetzt zu sagen, genau, das wäre ja, also keiner von unseren Autoren, also im Gegenteil, dass wir jetzt sagen würden, wir sollen jetzt zufrieden doch mit dem allem sein und eigentlich die Rückkehr zur kapitalistischen Normalität als sonst, sondern im Gegenteil, sondern wir sagen eigentlich, nein, was fehlt, ist so ein emanzipatorischer Ausweg. Also meine, weil wie gesagt, vor 100 Jahren, da hatten die alle Menschen noch irgendwie das Gefühl, also egal in welcher Fraktion, anarchistische, kommunistische, selbst linke Sozialdemokratinnen, die es da gab, hatten das Gefühl, sie schreiben Geschichte, sie überwinden den Kapitalismus, also sie verändern was. Und da ging es auch um Gesundheitspolitik, zum Beispiel zu Tuberkulose und so. Das wurde ganz klar in Zusammenhang gebracht mit der alten Welt, mit schlechten Wohn- und Lebensverhältnissen. Und da wurden auch Maßnahmen ergriffen. Also das heißt, man hat konkrete Veränderung gesehen. Und heute ist es so, wie in der Klimabewegung, auch in vielen anderen, man sieht die, dass es so eigentlich gar nichts mehr weitergeht, so die Art des Lebens, aber man sieht keinen Ausweg oder es gibt scheinbar keinen Ausweg, ja.
Und es geht eher so.
Und das führt dann zu diesem Pessimismus. Und dagegen müsste man halt widersetzen. Tatsächlich, das gab es zum Beispiel in allen drei Beiträgen natürlich auch in Anklängen, dass es natürlich auch einen emanzipatorischen Ausweg zum Beispiel geben kann. Da gab es halt schon Ansätze, zum Beispiel in dieser ganzen Bewegung von Medizinerinnen, von Pflegerinnen und so, die gesagt haben, klatschen, das bringt uns gar nichts, wir brauchen mehr Lohn, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen oder eben, was es sehr früh auch gab im Gesundheitswesen, dass da Leute zusammengeschlossen haben und gesagt, ja, also warum musste denn die Kurve so flach gehalten werden, das war ja eines der ersten Ziele, also die Kurve von den Ansteckungen, das war ja die am Anfang so die sehr, sagen wir mal, eingängige Formel für diese ganzen Beschränkungen. Das lag natürlich auch an einem Gesundheitssystem, das schon so kaputt gespart wurde. Und in Norditalien, da war das natürlich nochmal besonders weit. Da gibt es ja auch jetzt schon viele Artikel, auch die darauf hinweisen. Und da haben schon relativ früh zum Beispiel Menschen im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich oder eben von diesem Netzwerk Care Revolution, die ja schon seit 10 Jahren fast gibt, die eben Care-Arbeit, also wo Pflege, Gesundheit mit dazugehört, aufwerten wollen. Also die haben da Vorschläge gemacht, die haben auch Aktionen gemacht. Also es gibt schon in Ansätzen auch eben, sagen wir mal, emanzipatorische Auswege, die eben jetzt nicht sagen, ja, das ist ja jetzt diese FDP und sagen wir mal kapitalistische Linie, die sagen, ja, jetzt schnell wieder soll die Wirtschaft rauchen und laufen und jetzt sollen wieder die Flugzeuge subventioniert werden und jetzt sollen die Fahrzeuge eine Abwrackprämie kriegen. Das ist ja jetzt nicht unsere Position. Es wird halt in manchen linken Diskussionen so getan, als gäbe es eben nur diese Industrie, diese, wie das dann heißt, Lockerungslobby an der Industrie und der FDP und der AfD auf der einen Seite und dann die Linke, die achtsam sind und auf die Menschen achten und die Leute, als wenn das die einzige Alternative wäre. Und wir sagen, nein, es gäbe eine andere Alternative, zu sagen, zurück zu einer dieser heterogenen kapitalistischen Normalität mit ihren Kämpfen um eine andere Welt. Mhm. Nur wenn eben diese Kämpfe um eine andere Welt waren ja gerade in der Corona-Krise weitgehend erschwert und stillgelegt. Das heißt eben, wir grenzen uns da total ab in die, die jetzt sagen, ja, man muss jetzt einfach, sollen jetzt wieder, wie das so schön heißt, der Schornstein rauchen und die Autos sollen wieder und die Flugzeuge sollen wieder fliegen. Das ist natürlich nicht unsere Position.
Also ihr kritisiert ja den Begriff der sozialen Distanzierung. Könntest du kurz sagen, warum ihr den kritisiert?
Ja, die Kritik, da sind wir ja auch nicht allein, dass das natürlich so eine, gerade mit der sozialen Distanzierung, so eine so eine Bedeutung hatte, naja, die Menschen sollen möglichst auf Distanz zueinander bleiben, möglichst noch mehr, und das machen ja auch viele, sozusagen der andere oder die andere ist zweifelsfrei, potenzielle Virenüberträger und so, und mit der und die wollen wir nichts zu tun haben. Aber gerade soziale Bewegungen, seine Streiks, seine Demonstrationen und so, sind natürlich auch eine soziale Nähe auch angewiesen. Das hat sich ja auch gerade die letzten Wochen gezeigt. Man kann natürlich viele Programme und so weiter, Konferenzen und so weiter auch ins Internet verlegen. Das ist ja auch geschehen teilweise, aber man kann eben trotzdem, also lasst es das nicht ersetzen, also den direkten Kontakt, zum Beispiel, also ob es jetzt am Arbeitsplatz ist oder auch an der, bei Protesten und so weiter, dass also diese sozusagen direkte Kontakt ist halt ganz wichtig. Und was eben nicht heißt, dass wir natürlich nicht in besonders gefährdeten Gebieten und so natürlich auch Abstandsregeln oder so einführen soll, aber wo halt ganz klar deutlich ist, dass wir eben also sehr stark davor warnen, jetzt in jedem Einzelnen möglichst jemand zu sehen, den man aus dem Weg gehen sollte, wo man möglichst gar nicht sehen will und so, weil genau das schafft natürlich noch mehr diese dermaßen Individualisierung, dann noch eben das Digitale, was dann natürlich nochmal dieses Instrumentarium auch dazu bereithält, was eben gerade eine, sagen wir auch, Protestkultur, eine soziale Protestkultur extrem erschwert. Mhm. Und das hat es auch, wie gesagt, in den letzten Wochen ja auch sehr deutlich gezeigt. Also dass es eben vor allem natürlich durch diese Gesetze, durch diese ganzen Versuche eben, also Beschränkungen, erst waren es nur 20 oder 50 Teilnehmerinnen, und aber auch durch die persönliche Angst, dass manche auch sich mehr zurückgehalten hatten, als es gesetzesmöglich war. Das hat natürlich ganz viele linke Infrastruktur extrem erschwert. Also das war nicht nur die Repression also vom Staat, das war auch teilweise die eigene Angst.
Und in dem Zusammenhang sprecht ihr auch gelegentlich von einem regressiven Familienbild und vom Rollback eines traditionellen Familienbildes. Könntest du das nochmal kurz erläutern?
Ja, genau, das halt auch genau, also diese Rückkehr ja genau dieses in die Familien wieder oder in die Homeoffice oder in diese ganze, das war dieses fast schon so sehnsuchtsvoll, naja, jetzt kann man ja ins eigene Haus oder an die eigene Familie zurückgehen. Genau, das hat er oft bedeutet, ja, mittlerweile gibt es ja auch die Berichte, dann meistens so von Mittelstandsfamilien oder auch Frauen in der Taz oder auch in anderen Zeitungen, was das dann eben heißt, einerseits im Beruf irgendwie hinzukriegen, jetzt sagen wir vielleicht Journalistinnen einen Artikel zu schreiben und die Kinder dann auch noch irgendwie zu schulen und so weiter. Das ist auf jeden Fall bedeutete, dass viel mehr wieder an den Frauen liegen blieb, also dass die Frauen natürlich wieder viel mehr gefordert werden, was ja schon immer auch in der patriarchalen Gesellschaft ist, dass das aber dann natürlich noch mehr ist, wenn sich halt ganz vieles in den eigenen vier Wänden abspielt, dass auch Frauen jetzt zum Beispiel, die es geschlagen wurden oder die eben bedroht werden von Männern, also viel weniger Möglichkeiten hatten, sich teilweise zu artikulieren in der Zeit, weil ja auch Frauenhäuser teilweise zu hatten. Es gab dann schon in größeren Städten auch Versuche, da eben doch noch so im kleineren Grad da auch Gegenmittel zu finden, aber das war halt ein ganz großes Problem, dass dann doch wieder so genauso diese Rückkehr in die eigene Familie oder hinter die eigenen vier Wände, wo ein gewisses Heil liegt, dass das genau auch so eine Restauration der kleinen Familie bedeutete und natürlich auch gerade die vielen Menschen oder auch die eben nicht eben, sagen wir, einigermaßen große Wohnungen haben. Das betrifft jetzt nicht nur Obdach oder Wohnungslose, es gibt auch Leute mit kleinen Wohnungen und so weiter, für die es eben eine große Belastung ist, nicht aus der Wohnung zu gehen, so die werden dann halt vergessen, und das sind natürlich viel öfter Frauen dann gewesen, ja, und die eben oder wo die Kneipen zu waren, dann auch die eben ihre Männer, die sie auch sonst geschlagen haben oder so, dann noch 24 Stunden mit ihnen konfrontiert waren. Also das sind halt ganz viele Aspekte, eben dieser Rückkehr von so einer patriarchalen Welt, die da auch war. Aber wo auch so eine Ideologie dahinter steckte, ja am besten doch zu Hause zu sein und so das eigene Heim so als so die, den letzten Schutz vor scheinbar den Unbillen der Welt darzustellen.
Mhm. Und harsche, genau, das ist, harsche Kritik das ist, übt er ja auch an den Medien. Warum?
Also wie gesagt, wir machen also es geht da halt über sehr unterschiedliche Kritik. Also es gab natürlich gerade in den ersten Wochen kann man halt sagen kaum irgendwie. Da ist ja ganz schnell ist ja die alles auf Corona-Zeiten umgestellt worden. Gab es kaum eine kritische Hinterfragung von solchen Sachen. Und wir hätten uns halt viel mehr gewünscht, dass halt die doch auch auf der wissenschaftlichen Seite doch sehr unterschiedliche Standpunkte, die es von Anfang an gab zur Frage, wie gefährlich ist der Virus, ist er gefährlicher als eine Grippe oder so. Das war ja jetzt, diese Auseinandersetzung war ja sehr früh auch schon unter Fachleuten sehr umstritten. Das hätten wir uns halt gewünscht, dass es da zumindest in linksliberalen oder linken Zeitungen eine viel stärkere Kontroverse gab, dass man zum Beispiel mal eine Position von einem Virologen oder einer Virologin mit einer Gegenseite diese Meinung nebeneinander gestellt hätte. Das hätte vielleicht auch verhindert, dass dann ein Teil der sogenannten Kritiker dann auch abgedriftet sind und dann auf einmal in so eher rechten oder irrationalen Medien sozusagen publiziert haben. Aber es war schon so die ersten Wochen und so, dass es ganz schwer war von Leuten, also die eben da auch in der Fachwelt eine kritische Stimme hatten, da gehört zu werden. Weil ich kann mich noch erinnern, dass es schon so Anfang Mitte März war, wo eben dieser Wolfgang Wodak, glaube ich, das war so ein SPD-Gesundheitspolitiker, der also vorher wohl auch schon sehr kritisch zu dieser Schweinegrippe-Sache oder so aufgetreten ist, da halt auch eine eher wissenschaftliche also Stellungnahme hatte. Das ist aber sehr schnell so als Verschwörungstheorie abgestempelt worden. Und dann ist er dann mehr und mehr auch in solchen Medien publiziert worden. Und das ist halt auch das Problem, dass dann Leute praktisch dann in diese Ecke getrieben werden. Und ich meine, das hat sich aber jetzt so ein bisschen verändert. Also jetzt gibt es da schon mehr Kritik. Und es ist natürlich auch jetzt bezeichnend, wo jetzt diese Kritik auch an Drosten, da an den Hauptvirologen ist, dass jetzt auf einmal die Bild-Zeitung, die ja nun wirklich kein Ausdruck von irgendwie einer kritischen Presse ist, das da profiliert, aber auf der anderen Seite, jetzt gab es ja von diesem Influencer da eine Sache, dass da manche, also so eine Wissenschaftsgläubigkeit auch bei jungen Leuten teilweise ist, wo es fast schon eine Majestätsbeleidigung erscheint, wenn ein Virologe kritisiert wird. Also dabei ist doch so eine Kritik oder ein kritisches Hinterfragen das A und O für eine eigene Meinung. Dass dann so eine Wissenschaft als unantastbar gilt, das ist natürlich völlig absurd, weil wir wissen ja eigentlich auch, wer zum Beispiel noch so die Anti-AKW-Bewegung und so kennt, dass es ja auch Wissenschaft war, immer seit in den 80er Jahren haben fast alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Physik noch gesagt, AKW, das ist sicher, zumindest in Deutschland. Das war nur eine kleine Ausnahme von kritischen Wissenschaftlerinnen, die schon damals ein anderes Bild hatten. Also das heißt, Wissenschaft ist nicht so eine objektive Sache, die scheinbar über der Politik steht, sondern auch die ist Teil von Gesellschaft und muss auch kritikfähig sein. Und ich denke, allein diese merkwürdige Haltung, dass da jetzt ein Drosten auch kritisch hinterfragt wird, also und dass das dann schon fast als Majestätsbeleidigung, das finde ich halt also auch so ein Scheiß in den Medien, dass da scheinbar so eine Kritik und eine kritische Debatte, dass das ja eigentlich das A und O sein müsste. Und zumindest jetzt von dem Teil der Medien, die immer eher so, sagen wir, als linksliberal und links, das ist von der Frankfurter Rundschau, angefangen hat, also bis hin zu Jungle World, Junge Welt oder so weiter, wo man eigentlich erwartete, dass da auch so kritischere Debatten kommen. Und das war dann unsere Hauptkritik, dass das zumindest in den ersten Wochen, Monaten kaum gewesen ist, dass da wirklich so eine, also fast so eine Burgfrieden, kann man sagen, jetzt gemacht wurde. Es gab diese Maßnahmen und jetzt geht es einfach nur darum, die der Bevölkerung zu vermitteln. Und das geht ja dann teilweise so weit, wo jetzt in Thüringen gesagt wurde, dass da jetzt Lockerungen sind und alle Sachen aufgehoben werden, dass da im Deutschlandfunk teilweise die wütendsten Reaktionen sind, dass da gar nichts gesagt wurde, naja, das ist ja auch nur möglich, weil eben die katastrophischen Prognosen, sagen wir, Mitte März und so, ja nicht eingetreten sind, zum Glück nicht eingetreten sind, aber das könnte man ja sagen, dass man sich darüber freut und dass man dann ja auch sagt, ja, vielleicht kann man das jetzt auch aufarbeiten, damit man da bei späteren Fällen daraus lernt, weil es gab ja schon mal, bei der Schweinegrippe gab es ja auch schon viel größere Prognosen, sondern da wird jetzt fast umgekehrt, könnte man denken, die Leute bedauern fast, dass sie nicht eingetreten sind, weil solche Maßnahmen ja dann auch ein Disziplinierungsinstrument sind, ja. Deswegen ist ja jetzt auch diese Gefahr, diese von der zweiten oder dritten Welle, die jetzt im Herbst oder Winter kommen soll, das soll ja auch so ein Disziplinierungsinstrument sein. Jetzt wurde aber auch selbst von Drosten so gesagt, vielleicht gibt's die zweite und dritte Welle gar nicht, ja. Und dann könnte man ja sagen, ja, das wäre doch eine erfreuliche Nachricht. Aber ich habe dann bei den Eindruck, in manchen Medien wird das fast schon so als eine schlechte Nachricht gesehen, weil ja dann die Leute nicht mehr diszipliniert genug diese Maßnahmen nachfolgen würden. Solche Stimmen gab es wohlgemerkt erst letzten Samstag wieder im Deutschlandfunk.
Peter, die Frage der Begründetheit, also Zielgerichtetheit oder so von diesen ganzen Maßnahmen, von diesen ganzen Disziplinierungsinstrumenten, da sind natürlich etliche Grundrechte relativ massiv in Mitleidenschaft gezogen worden. Und nach meinem persönlichen Eindruck ist es bislang nicht sonderlich stark thematisiert worden in der ganzen Diskussion, weder in den Medien noch in der Politik selbst. Dass im Grunde genommen diese Grundrechte ja auch so ein Stück weit Lebensqualität und auch Rechtssicherheit anbieten und dass dieses Primat ja so, sobald irgendein Leben, ich glaube Markus Söder hat das gesagt, er wäre bereit, so jedes gefährdete Leben selbst gegen den Willen des Betroffenen zu retten, voraus. Oder wie beurteilst du eigentlich, also wo kommt das denn her, dass diese Grundrechte, die eigentlich also so elementar sind für ein zivilisiertes Leben, für einen Rechtsstaat schlechthin, dass die dann ja so eine so geringe Rolle in dieser ganzen Diskussion gespielt haben?
Ja, ich denke, genau, aber muss man natürlich zwei Sachen unterscheiden. Das fand ich auch sehr wichtig. Zum Beispiel Clemens Heni hat dazu einen Beitrag über die Diskussion um die Notstandsgesetze 68, wo das damals noch, also wo ja damals genau die Gefahr des Notstands also eine sehr große Rolle gespielt hat, damals in der außerparlamentarischen Bewegung, oder man könnte auch sagen, diese Frage der Notstandsgesetze, das war kein Thema der APO, das war eigentlich so ein Bindeglied zwischen der alten Linken, also der Linken, die noch so KPD und Dissidente-Kommunisten, also der 50er Jahre und der neuen APO der 68er, sich verbunden haben, also Notstand der Demokratie, das ging in die ganzen 70er Jahre, Notstand war was Negatives, ja, also wo eben gesagt wurde, das ist Gefahr, also Notstand, das wollen wir nicht haben, da wurde auch an NS erinnert, da wurde an Diktatur erinnert und das hat es auch in Teilen der, sagen wir mal, oppositionellen Bewegungen total verändern. Und das kann man eigentlich schon an der Umweltbewegung sehen. Also vor Corona lange, wo ja es eine Forderung war, von Teilen von Fridays for Future und anderen Umweltbewegungen in Städten den Umweltnotstand auszurufen. Also der Notstandsbegriff wurde auf einmal, der immer ein Begriff war, also Notstand, das war was, gegen das man sich wehrt. Der Notstand, das war die Herrschaft, das war Franz Josef Strauß, das war ein Staat, das war autoritärer Staat. Da wollten Linke, egal wie sie sonst irgendwie aus unterschiedlichsten Gruppen nichts mit zu tun haben, dagegen haben sie sich gewehrt. Und es wäre undenkbar gewesen, dass 68, 69 in linke oder oppositionelle Gruppen irgendeinen Notstand vom Staat gefordert hätten. Und ich denke, da ist schon was das angelegt gewesen. Und da kommen wir wieder, was ich vorher gesagt habe, mit der total pessimistischen Welt. Also, dass man nicht mehr sagt, ja, man hätte ja selbstständig auch jenseits des Staates und so weiter Alternativen, die man aufbauen könnte, wo man eben nicht in den Staat in die Pflicht nimmt, wo man sogar gar nicht einen Staatsnotstand ausrufen. Und sei es auch nur jetzt für ein Umweltthema, weil dann heißt ja, dann gibt man dem Staat Mittel in die Hand, Mittel, die er und der Staat, also sagen die Staatsapparate nutzen. Und da sehe ich durchaus diese Verbindung dann auch zu so einer Krise, dass man dann in so einer Situation, also wie jetzt bei Corona, es ist dann auf einmal überhaupt nicht mehr vorstellen kann, es ist Selbstorganisation jenseits von Staat und dass man sich dann eben genau diesen Notstand so beugt und dass dann auf einmal Grundreste eben, wie gesagt, selbst in Kreisen, wo linksliberalen oder linken Kreisen, staatskritischen linken Kreisen auf einmal als Nebenwiderspruch abgetan werden, weil jetzt das Leben, also das stand sogar in linken Zeitungen, jetzt wäre es wichtig, Menschen zu retten, also ganz abstrakt und da spielen die Grundreste keine Rolle mehr, obwohl man ja genau diese Diskussion die ganzen Jahre über hatte und da wurde immer gesagt, nein, die Grundreste, das ist sozusagen das Element, was ja für unser Leben und auch den Kampf in der anderen Welt erstmal nötig ist und Grundreste sind ja auch nichts, was uns geschenkt worden, sondern das ist ja auch erkämpft worden. Und gerade diese Kämpfe um die Notstandsgesetze oder auch gegen die Notstandsgesetze, das ging ja über Jahre. und gegen den Notstand der Demokratie. Da gab es viele kritische Bücher auch noch in den 70er Jahren. Der zeugt ja davon. Und ich denke, genau allein dieser Begriff Notstand, also bis in die 70er, 80er Jahre, wäre in linken und linksliberalen Kreisen Notstand immer negativ. Notstand ist was, gegen das man sich wehrt. Also, und das ist ein Paradigmenwechsel, dass jetzt, sagen wir, in der Umweltbewegung schon auf einmal wortwörtlich der Klimanotstand gefordert wurde, also von einer Protestbewegung, wurde der jetzt sozusagen nicht dazu gegangen. Und ich denke, das heißt, man sollte da über Corona hinausdenken. Das ist halt immer wichtig, dass man das, also eben genau in welches Klima das fällt oder in welches Foucault würde von einer Disposition, von einer gesellschaftlichen Disposition sprechen, wo dann eben es möglich war, dass so schnell innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen diese Grundrechte und so, sagen wir, außer Kraft gesetzt werden konnten. Also das ist in unserem Buch auch wichtig, dass wir eben nicht erst, also dass wir diese Disposition, die gesellschaftliche Disposition, die liegt vor Corona. Und das ist, denke ich, auch wichtig und die ist auch dann danach nicht jetzt weg. Ja, deswegen muss man halt auch sehen, es kann, egal was es sein, ein Wirbelsturm, es kann eine Hitzeperiode, es kann eine Wetterkapriole oder sonst was sein, wo genau dann wieder so ein Notstand eintritt, ja, wo dann vielleicht wo dann wieder Leute ist, wo es dann auf einmal heißt, es ist so heiß, dass da müssen die Leute jetzt, dürfen die Leute die Häuser nicht mehr verlassen oder so, wo das nicht mehr den Leuten überlassen wird oder wo man nicht mehr versucht, solidarische Lösungen zu finden. Und so, also das heißt, deswegen ist das Buch auch immer die Corona-Krise hinaus, denke ich, wichtig, weil die Disposition dahinter, also die ist tiefgehender. Also ich denke, mit diesem Wechsel des Begriffs Notstands, ja, ich denke, das ist nur ein, aber das ist ein wichtiges Beispiel. Also weil es gab in den 70er, es gab ganz viel kritische Literatur, es gab Rasseltribunale, es gab Tribunal gegen Berufsverbote in den 60er, 70er Jahren. Es gab ganz viel Literatur, auch von linksliberaler Seite. Da war immer der Begriff Notstand ganz negativ besetzt. Notstand der Demokratie, Notstand. Also das war noch ein Erbe dieser Notstandsgesetzbewegung. Ja, also und dieses dahin zu kommen, dass dann in Notstand sogar gefordert wurde. Jetzt zwar auf einem Gebiet, also jetzt auf dem Klimagebiet. Das ist schon eine Veränderung der Disposition. Ja, und das ist halt eine andere Diskussion als die in dieser irrationalen Bewegung, wo dann eben irgendwelche Drahtzieher von irgendwas, das, wenn das so einfach wäre, das wäre ja fast schon einfach. Sondern es ist viel komplexer und eben diese Dispositionen und so, die haben Ursachen, also die sind nicht einfach verschwunden dann. Und es ist eher unser Anliegen mit dem Buch, eine Diskussion darüber zu entfachen, um gerade dann eben zu verhindern, also zu verhindern, das kann man eh nicht sagen, aber vielleicht, dass es Leute bewusst werden und da überhaupt erstmal überhaupt darüber nachdenken, auch in, sagen wir, in linken Kreisen. Deswegen haben wir ja auch das ganz bewusst eine linke Kritik genannt, ja, dass man diesen Zusammenhänge oder diese Fragen überhaupt erstmal stellt und nicht das so fast schon so für ein Naturgesetz hält. Jetzt kommt ein Virus, der bedroht bestimmte Leute und wir müssen solidarisch sein. Da gibt es eigentlich keine Diskussion, sondern dass wir da tatsächlich ein bisschen kritischer nachfragen, in welche Gesellschaft fällt der Virus, welche gesellschaftliche Disposition ist da, wie wäre er in anderen Zeiten, wie wäre die Reaktion darauf und natürlich vor allem gibt es nicht andere Lösungen, das ist ja, sagen wir mal, gesellschaftliche Lösungen, die eben verhindern, dass Menschen sterben müssen an Krankheiten, die eigentlich heilbar wären, ohne dass da jetzt, sagen wir mal, eine massive autoritäre Staatlichkeit eingreift.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, Peter? Du siehst tatsächlich einen längerfristigen gesellschaftlichen Trend im Diskurs in Richtung Autoritäris. Ist das so?
Also ich würde das schon sehen, genau, also auf eine andere Weise, genau, also das ist jetzt gerade mit dieser Umkehr des Notstandsbegriffs meinte, also es würde, das jetzt nicht, wie oft gesagt wird, ja, der Staat wird immer autoritärer oder immer repressiver, weil das ist, war ja dieses Denken in der, war eh schon immer falsch, weil da gab es Schübe, da gab es, wenn man da so ein bisschen genauer guckt, gab es da die 70er, dann wurde das wieder ein Stück auch zurückgenommen, sondern ich würde sagen, das ist Kennzeichen, heute ist es eben auch, dass eben natürlich der Staat, also sagen wir mal, jetzt würde er sagen, die Staatsapparate, weil der Staat ist ja jetzt auch kein anderes Subjekt, sondern natürlich immer Gelegenheiten und Krisen nutzen, aber das ist tatsächlich auch ein Subjekt, auch gesellschaftliche Subjekte steht, in Teilen auch der Linken und so, wo es, wo eben eine, genau, was ich schon meinte, eine Disposition ist, dass man sich da gar nicht mehr so dagegen wehrt, sondern dass man das scheinbar als gegeben oder als ist nicht zu Ende, unabänderlich oder eben sogar sagt, ja, das ist ja, das wurde ja sogar so betont, wir machen das nicht, weil es vom Staat aufgefordert worden, sondern weil wir eben selber solidarisch sind, ja. Und dass man das dann als sozusagen so als ja, als sogar als einen eigenen Willen also sogar hinnimmt, ja. Das sehe ich auf jeden Fall also so, also, und da sehe ich auch Überschneidungen zwischen dieser Umweltdiskussion, also Teilen der Umweltdiskussion, in Teilen wohlgemerkt, und der Corona-Krise, ja. Da diese Sehnsucht ja auch, dass wir genau mit so einem Notstand erstmal alles, dass eben so in diese Maschine eingegriffen wird und so weiter. Und stattdessen könnte man natürlich sagen, das kann man ja auch gerade jetzt in diesen Diskussionen, jetzt ist ja so eine Art kapitalistische Lockerung, also das heißt im Grunde, sind wir ja jetzt bei der in der Stufe, dass gesagt wird, ja eigentlich sollen die Leute weiter die ganzen Regelungen einhalten, außer natürlich es soll die Wirtschaft, sagen wir, soll wieder in Laufen kommen, also die Großteile der Wirtschaft. Und das ist natürlich ein großer Spagat, aber genau das wird ja, das läuft ja jetzt und das kann man ja dann solche Punkte sehen, wie jetzt diese Subvention für Lufthansa, wo dann natürlich gleich noch eben Ryanair mit profitiert, einer der besonders, gewerkschaftsfeindlichen Begriff von Flugzeuggesellschaften oder eben wieder Abwrackprämien, aber da gab es dann auch positive Beispiele von diesem Bündnis Land im Getriebe, die haben ja jetzt letzten Samstag so einen Aktionstag, also das war natürlich jetzt nicht Massenproteste, aber es gab in vielen Städten auch Aktionen, wo auch eben zum Beispiel Leute aus dem Pflege- und Care-Bereich gesagt haben, hier, sie sollen subventioniert werden, nicht die Autos, also es gibt da schon auch kleinere Ansätze von so einer, ja, von so einer Gegenbewegung, wo man sagen kann, das ist dann emanzipatorische Ziele, die eben nicht irgendwie, es ist auf Staatlichkeit hoffen und die nicht irgendwie in einem Abbau von Grundrechten oder sonst was irgendwie eine Lösung sind. Das gibt es natürlich auch und wir hoffen halt auch mit dem Buch, natürlich im Kleineren, ist ja auch ein kleiner Verlag, aber doch vielleicht dann auch ein, sagen wir, auch eine Debatte, also somit dazu beizutragen, dass es vielleicht Leute, also gerade in der Linken auch, über diesen Zusammenhang bewusst werden. Ja, also das ist ja erstmal wichtig, dass man da halt, sagen wir, diese überhaupt darüber diskutiert, ob es da, also wo da Zusammenhänge sein könnten, sagen wir, dieser Grundpessimismus einer Gesellschaft, dieser, was ich schon meinte, dieser Begriff, dieser Notstandsbegriff und diese unterschiedlichen Sachen und diese Reaktionen in dieser Corona-Krise. Allein dieser Zusammenhang, es gibt ja viele Leute, die wollen da gar keinen Zusammenhang herstellen, aber allein für Gesellschaftskritik ist es ja ganz wichtig, dass man da nicht irgendwelche Fragen isoliert betrachtet, sondern dass man in gesellschaftlichen, in gesamtgesellschaftlichen Ebene dann diskutiert und da auch Parallelen zieht, genau, dann wird es ja erst Gesellschaftskritik. Ja. Und das, wir versuchen da oder hoffen da auch einen kleinen Beitrag zu leisten.
Ja, das ist euch auch sicherlich ganz vortrefflich gelungen. Kann man vielleicht deine letzten paar Sätze so verstehen, dass das die Perspektiven sind, die ihr seht, so für eine nicht staatsfixierte Linke und für solidarisches Zusammenleben der Zukunft? Oder hättest du dann noch mehr, allerdings dann ja, also bitte in relativ kurzer und gestraffter Form, weil wir nicht mehr so gut in der Zeit sind.
Ja, genau, nee, ich würde schon sagen, genau, ich würde, weil es bringt ja auch nichts, klar, also sagen wir mal, abstraktere Illusionen, ich würde schon denken, und das war in meinen Beiträgen in dem Buch auch oft drin, dass es da tatsächlich, sagen wir, in den Sachen, die es da schon gibt, sei es in solidarischen Netzwerken, Stadtteilinitiativen wie Hände weg von Wedding, in solchen Bündnissen wie Jetzt erst recht, die ja von der FAU in Berlin mit initiiert wurde, wo es um soziale Fragen ging, oder eben auch in diesem Covid-19-Netzwerk, das sind jetzt nur einige Beispiele, da sehe ich schon Momente dessen, was man da so auch immer, was man da, wo man weiter diskutieren kann und wo es auch sinnvoll wäre, gerade mit den Leuten auch, also die jetzt vor allem an so sozialen Themen sind, auch eben über diese gesellschaftlichen Themen zu diskutieren, dass es vielleicht auch möglich ist, da eine Verbindung herzustellen. Und deswegen ist das Buch eben sowohl hat ideologiekritische wie auch so Elemente wie eben auch ganz konkrete sozial-emanzipative Sachen, die es schon gibt und die eben auch auf jeden Fall auch erwähnt werden sollten und weitergetragen werden sollen.
Ja, das ist sehr schön. Zum Schluss bedanken wir uns ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und Hubert war so freundlich und hat die technischen Daten von eurem Buch da aufgeschrieben. Die würde ich jetzt ganz gern kurz mal also zum Mitschreiben für die Zuhörerinnen und Zuhörer vortragen. In der gemeinsamen Autorenschaft von Gerald Grünklee, Clemens Heaney und Peter Novak, mit dem wir gerade sprechen, gibt es ein Buch Corona und die Demokratie, eine linke Kritik, erschienen im Verlag Edition Kritik mit 2 mal C, nicht mit K. Und das kostet 14 Euro. Und die ISBN-Nummer, die trage ich nicht vor, aber die steht sicherlich im Internet oder jeder gute Buchhändler oder jede gute Buchhändlerin kann das da also relativ leicht eruieren. Ja, Peter, dann bedanken wir uns mal ganz herzlich und sagen für heute Tschüss.
Ja, ich bedanke mich auch und danke, sage auch Tschüss.